Willkommen zur neuen Folge des säkularhumanistischen Kodizes-Podcasts Freigeist. Ich will heute zum Nachdenken über das schwierige Verhältnis von Politik und Religion anregen. Und ich tue das, indem ich ein kleines Büchlein bespreche, das 2023 im Benno Verlag erschienen ist, mit dem Titel »Glaube braucht Vernunft – Verantwortung vor Gott und den Menschen«. Der Autor ist ein sehr bekannter und allgemein hoch angesehener Politiker oder Ex-Politiker, nämlich Dr. Norbert Lammert. Lammert wird den meisten in Erinnerung sein als langjähriger Bundestagspräsident, der dieses Verfassungsorgan stets mit persönlicher Souveränität, mit fokussierter Rhetorik und mit trockenem Humor geleitet und repräsentiert hat. Lammert ist CDU-Mitglied und er ist katholisch. Letzteres merkt man dem Büchlein an, ja, es bestimmt seinen Inhalt fast vollständig. Das ist auf ganz interessante Weise ärgerlich und reizt zur Auseinandersetzung. Aber vorher vielleicht noch ein paar Worte zur Person des Autors. Norbert Lammert wurde 1948 in Bochum geboren. Er hat dort das humanistische Gymnasium besucht und als Stipendiat des Cusanus-Werks politische Wissenschaft, Soziologie und Geschichte studiert. Und dann ebenfalls an der Ruhr-Universität Bochum über die Rolle von Organisationsstrukturen im Willensbildungsprozess politischer Parteien promoviert. Und zwar hat er sein Thema am Beispiel eines CDU-Kreisverbands im Ruhrgebiet behandelt. Seit 1966 bereits ist Lammert Mitglied der CDU. Er war von 1975, dem Jahr der Promotion, bis 1980 Stadtrat in Bochum. Und ab 1980 dann Mitglied des Deutschen Bundestags. 1986 bis 2008, also 22 Jahre lang, war er Vorsitzender des CDU-Bezirksverbands Ruhrgebiet und ist seither dessen Ehrenvorsitzender. Von 1989 bis zum Ende der Regierung Kohl, 1998, war er parlamentarischer Staatssekretär, zunächst im Wissenschafts-, dann im Wirtschafts- und schließlich im Verkehrsministerium. Seit 2002 Vizepräsident des Bundestags, wurde er nach der Bundestagswahl 2005 zum Präsidenten des Deutschen Bundestags gewählt und danach zweimal wiedergewählt, blieb es also bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2017 insgesamt 12 Jahre lang, 3 volle Wahlperioden. Er wurde dann gefragt, ob er nicht Bundespräsident werden möchte. Das wird ja auch nicht jeder gefragt. Das wollte er aber nicht und seit 2017 ist Lammert nun Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung. Es handelt sich also um eine politische Bilderbuchkarriere. Es liegt mir fern, den Mann schlecht zu machen. Lammert ist ein katholischer Intellektueller von Format und mit Ausstrahlungskraft und es macht nach wie vor Spaß, ihm zuzuhören. Ich hatte vor einigen Wochen in der katholischen Stadtakademie Nürnbergs, dem Caritas Pürkheimer Haus, das Vergnügen. Kommen wir nun zu seinem Büchlein. Es umfasst nur 75 Seiten, beziehungsweise mit Anmerkungen und Quellen 80 Seiten. Mehr hätte ich auch kaum ausgehalten. Wir erinnern uns an den Titel »Glaube braucht Vernunft«. Das klingt sympathisch. Wer wollte es bestreiten? Dem Text vorangestellt sind Zitate von 3 Autoritäten, dem Bundesverfassungsgericht, von Jürgen Habermas und von Josef Kardinal Ratzinger. Während das Bundesverfassungsgericht 1993 noch neutralitätskompatibel darauf hinweist, dass der christliche Glaube und die christlichen Kirchen, wie immer man ihr Erbe heute beurteilen mag, steht ausdrücklich dabei, von überragender Prägekraft für die Wertüberzeugungen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt waren und die darauf zurückgehenden Denktraditionen, Sinnerfahrungen und Verhaltensmuster dem Staat folglich nicht gleichgültig sein könnten, geht der säkulare Philosoph Jürgen Habermas einen Schritt weiter. Er meint, Seite 8, wenn die moralischen Gehalte von Grundrechten in Gesinnungen Fuß fassen sollen, genügt der kognitive Vorgang nicht. Eine entgleisende Modernisierung der Gesellschaft im Ganzen könnte sehr wohl das demokratische Band mürbe machen und die Art von Solidarität auszehren, auf die der demokratische Staat angewiesen ist. Im Gemeindeleben der Religionsgemeinschaften, sofern sie nur Dogmatismus und Gewissenszwang vermeiden, kann etwas intakt bleiben, was anderswo verloren gegangen ist. Die Übersetzung der Gottesebenbildlichkeit des Menschen in die gleiche und unbedingt zu achtende Würde aller Menschen ist eine solche rettende Übersetzung. So liegt es auch im eigenen Interesse des Verfassungsstaates, mit allen kulturellen Quellen schonend umzugehen, aus denen sich das Normbewusstsein und die Solidarität von Bürgern speist. Zitat Ende. Das klingt fast schon so, als ob ein funktionierender demokratischer Staat religiöse Bürger braucht. Und Habermas wird dann auch auf Seite 14 noch einmal zitiert mit dem Satz: Eine liberale politische Kultur kann sogar von den säkularisierten Bürgern erwarten, dass sie sich an Anstrengungen beteiligen, relevante Beiträge aus der religiösen in eine öffentlich zugängliche Sprache zu versetzen. Zitat Ende. Also die Säkularen werden da sozusagen aufgefordert, sich für die guten Inhalte der religiösen Überlieferung zu interessieren und das dann in ihre eigene Sprache zu übersetzen. Josef Ratzinger wiederum beruft sich aufs Naturrecht. Seite 10, Zitat: Als letztes Element des Naturrechts, das im tiefsten ein Vernunftrecht sein wollte, jedenfalls in der Neuzeit, sind die Menschenrechte stehen geblieben. Sie sind nicht verständlich ohne die Voraussetzung, dass der Mensch als Mensch einfach durch seine Zugehörigkeit zur Spezies Mensch Subjekt von Rechten ist, dass sein Sein selbst Werte und Normen in sich trägt, die zu finden, aber nicht zu erfinden sind. Zitat Ende. Daran sind nun zwei Dinge bemerkenswert. Erstens der offenkundige Speziesismus. Es geht um die Zugehörigkeit zur menschlichen Art und um nichts anderes. Insbesondere geht es eben nicht um Leidensfähigkeit oder so etwas. Und zweitens die Formulierung finden, nicht erfinden. Das ist nun typisch naturrechtlich, so als ob Grundwerte objektiv vorhanden sind und aufgefunden werden können. Das wird mal einfach so behauptet, unbeschwert von Bedenken eines naturalistischen Fehlschlusses. Das sind die drei Zitate, die dem Ganzen vorangestellt sind. Der erste Abschnitt des Haupttextes ist dann überschrieben mit Vernunft und Glaube. Dargestellt wird das Problem, ist ja tatsächlich ein Problem der historisch-faktischen Kulturrelativität unserer Grundwerte. Säkulare Rationalität, schreibt Lammert, ist nicht weltweit gleichermaßen evident. In anderen Kulturkreisen wird das durchaus anders gedeutet, teilweise ja, abgelehnt und angegriffen. Und er betont dann in einigen Formulierungen eine hohe Wertschätzung für das Gespräch von Habermas mit Ratzinger, das ja im Jahr 2004 stattgefunden hat und unter dem Titel Dialektik der Säkularisierung dann auch veröffentlicht wurde. Der Eindruck, den man kriegen kann in diesem Abschnitt, ist der einer Art Gleichberechtigung von Vernunft und Glaube, sozusagen eine Symmetrie. Der Glaube braucht die Vernunft, vielleicht braucht die Vernunft auch den Glauben. Der zweite Abschnitt des Haupttextes trägt die Überschrift: Der Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das lässt natürlich an das berühmte Böckenförde-Diktum denken und das wird in der Tat auch ausführlich zitiert und erläutert. Und Lammert schreibt an einer Stelle, Seite 18, die Ausgangsfrage könnte lauten: Wie viel Religion erträgt eine moderne, aufgeklärte, liberale Gesellschaft? Die nach meinem Verständnis sofort dazugehörige Frage lautet: Wie viel Religion braucht ein demokratisch verfasster Staat? Beide Fragen sind ebenso schwierig wie wichtig. Auf den ersten Blick schließen sie sich beinahe aus. Bei sorgfältiger Betrachtung aber sind sie unabhängig voneinander nicht zu beantworten. Ja, so meint er das und im weiteren Verlauf schreibt er dann: Religionen handeln von Wahrheiten, Politik von Interessen. Das ist nun so eine verkürzte Ausdrucksweise, Religionen handeln von Wahrheiten. Wenn er geschrieben hätte, sie handeln von Wahrheitsansprüchen, die man dann prüfen kann, die man dann vielleicht auch verwerfen kann, dann wäre ich ja einverstanden. Und es klingt ja hier ganz ähnlich, Wahrheiten, Wahrheitsansprüche. Aber es ist doch ein großer Unterschied. Hier klingt es so, als ob ja eine legitime eigene Domäne sozusagen von der Religion behandelt wird. Und das ist ja auch Lammerts Auffassung. Eine wichtige Gemeinsamkeit zwischen Lammert und dem säkularen Humanismus liegt in der hohen Wertschätzung des Grundgesetzes. Und das Grundgesetz ist ja nicht wertneutral, sondern es stellt ja Werte in den öffentlichen Raum. Bei Lammert liest sich das wie folgt, Seite 23. Das Grundgesetz ist von der Präambel über den Katalog der Grundrechte ein hochideologischer, tief religiös geprägter Text mit einer Reihe normativer Ansprüche für die Gestaltung einer modernen Gesellschaft. Bereits das in der Präambel reklamierte Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen muss nicht in einer Verfassung stehen. und markiert gerade dadurch ihr Selbstverständnis. Und dass der erste und nach Übereinstimmung aller Verfassungsexegeten auch zentrale Satz unserer Verfassung, die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht einen empirisch gesicherten Sachverhalt wiedergibt, sondern wenn überhaupt, dann aus der entgegengesetzten Erfahrung eine Norm herleitet, begründet eine der erstaunlichsten, eindrucksvollsten und spektakulärsten Verfassungsversionen, die wir überhaupt kennen. Soweit dieses Zitat. Also man sieht, wie er die Dinge wahrnimmt. Er weist dann darauf hin, dass Rationalität eher ein Sonderweg ist, ein europäischer Sonderweg. Er illustriert die große Bedeutung der Religion in anderen Weltgegenden und kommt dann auf das Problem der Politisierung der Religion zu sprechen, dass es natürlich gibt, ja, unmittelbare politische Machtansprüche religiöser Figuren. Seine Konsequenz besteht aber nicht etwa nur darin, dass eben eine säkulare Zähmung solcher religiösen Ansprüche erforderlich ist, sondern er weist gleich darauf hin, dass es zwei mögliche Verfehlungen des rechten Weges gibt. Er nennt das dann weit verbreitete Missverständnisse zum Verhältnis von Politik und Religion. Und er schreibt über diese zwei Missverständnisse, Seite 28. Das eine ist die Anmaßung, religiöse Glaubensüberzeugungen für unmittelbar geltendes Recht zu nehmen und im wörtlichen wie im übertragenen Sinne dann auch zu exekutieren. Das andere ist die Arroganz, freundlicher formuliert die Leichtfertigkeit, religiöse Überzeugung für überholt, belanglos oder irrelevant zu erklären. Der zweite Irrtum ist kaum weniger gefährlich als der erste. Er ist in unseren Breitengraden weiter verbreitet als der erste und nicht wenige, auch namhafte Intellektuelle, haben sich in der guten Absicht der Zurückweisung des ersten Irrtums an der Verbreitung des zweiten Irrtums tatkräftig beteiligt. Religion ist aber nicht belanglos, ganz sicher nicht irrelevant. Aus der richtigen Zurückweisung fundamentalistischer Ansprüche darf nicht die Irrelevanz religiöser Überzeugungen geschlussfolgert werden, weil auch und gerade der aufgeklärte liberale Staat auf religiöse Bezüge nicht verzichten kann und darf. Soweit dieses Zitat. Ich muss wohl nicht erläutern, dass die Wahrnehmung in der säkularen Szene eine ganz andere ist und dass also hier dieses immer wieder Zurückkommen auf die Unverzichtbarkeit religiöser Überzeugungen, die dann Werte begründen, eine Denkweise darstellt, bei der man fragen kann, ob sie nicht in einer säkularen Moderne doch recht aus der Zeit gefallen ist. Bei der schon erwähnten Veranstaltung in Nürnberg, das war ein Vortrag und Podiumsgespräch, habe ich mich zu Wort gemeldet und habe dann gesagt, dass der Buchtitel Glaube braucht Vernunft ja sympathisch klingt und auch zutreffend ist und das auch stimmt, was er vorher erläutert hatte, dass nämlich säkulare Rationalität keine sicheren Wahrheiten liefern kann. Aber das sagt der kritische Rationalismus ja auch und ich habe ausdrücklich Hans Albert als einen Vordenker erwähnt und Lammert dann gefragt, ob er denn die umgekehrte These, dass nämlich die Vernunft auch den Glauben brauche, ob er die denn tatsächlich verteidigen will. Denn das hatte er nicht explizit gesagt, das konnte man nur so irgendwie heraushören. Und seine Antwort war, diese These meint er durchaus auch. Und in Bezug auf das Einbeziehen und Ernstnehmen säkularer Positionen hat er mich an Habermas erinnert, auf Habermas hingewiesen. Und das solle ich doch mal lesen. Hans Albert hat dann weiters keine Rolle gespielt. Ich glaube, viele der anwesenden Katholiken kennen die Schriften von Albert auch gar nicht. Und das muss man zur Kenntnis nehmen. Also das legitime Einbringen säkularer Aspekte wird in solchen Kreisen mit Habermas assoziiert. Nicht zuletzt, weil es dieses herausragende Gespräch mit Ratzinger gegeben hatte und weil man da ein Nebeneinander und Ineinander zweier verschiedener Positionen akzeptieren kann, so wie man sich das eben denkt. Einen säkularen Rahmen des Staates, also die Politik soll da nicht im engeren Sinne religiös werden, das ist dann schon Konsens, aber es gibt dann eben auch die notwendige Wertegrundlage, die durch die religiöse Überzeugung der Bürger geliefert wird. Das ist also in vielerlei Hinsicht mental eine andere Welt, als sie in den Organisationen und bei den Aktiven des säkularen Humanismus herrscht. Und das muss man sich klar machen, denn Lammert spricht ja für viele. Er ist ein intelligenter Mann, er ist da nicht der Einzige. Das ist eine Denkweise, die im Politikbetrieb bei einflussreichen Leuten vorherrscht. Und damit muss etwa der Zentralrat der Konfessionsfreien umgehen. Das muss man ernst nehmen, damit muss man sich auseinandersetzen. Zu den Zielen des Zentralrats der Konfessionsfreien gab es im Freigeist ja schon die Folgen 51 und 67. Darauf darf ich an dieser Stelle verweisen. Und auch das Thema Böckenförde-Diktum habe ich in Folge 44 des Freigeist bereits besprochen. Lammert kennt durchaus die soziologischen Rahmendaten. Der hohe und wachsende Anteil von Konfessionsfreien etwa ist ihm durchaus bekannt und sein nächstes Kapitel ist überschrieben mit staatliche wie kirchliche Institutionen verlieren das Vertrauen, auf das sie angewiesen sind. Der Homogenitätsverlust in der Gesellschaft, auch in kultureller Hinsicht, teilweise in Wertehinsicht, wird festgestellt, wird durchaus auch beklagt und worauf ich vielleicht noch hinweisen will, ist eine Stelle, wo er sich äußert zur Kommunikation zwischen Politik und Religion, also zwischen den Vertretern der Politik und den Vertretern der Religion. Er sieht da Seite 36 eine merkwürdige Mischung aus Sprachlosigkeit, Kommunikationsverweigerung, Patronage und wechselseitiger Bevormundung. Fast überall da, wo es darauf ankäme, dass diese Kommunikation möglichst eng und möglichst souverän stattfindet, lassen sich die Störfälle beobachten. Schwangerschaftskonfliktregelung, Präimplantationsdiagnostik, Beschneidung, Kopftücher, Kruzifixe im öffentlichen Raum und so weiter. Es gibt eine Reihe von Fragen, bei denen der religiöse Zusammenhang offenkundig oder jedenfalls unbestreitbar ist und bei denen die einen wie die anderen sich aus ihrer jeweiligen Verantwortung gar nicht herausmogeln können, selbst wenn sie es wollten. Dennoch hat man nicht immer den Eindruck, dass die Kommunikation zwischen Politik und Kirchen reibungslos funktioniert. Zitat Ende. Sehr interessant, denn aus säkularer Sicht, aus kritischer Sicht hat man ja oft den Eindruck, dass die Kommunikation viel zu gut funktioniert und dass die Kirchen ihre speziellen Wertevorstellungen, ihre partikularen Interessen recht erfolgreich beim Gesetzgeber einbringen. Lammert schreibt dann weiter, Seite 37, wo es darum geht, wo die Grenze zu ziehen ist zwischen Sonderinteressen und allgemeinen Werten. An dieser Stelle wird die längst verloren gegangene Homogenität in unserer Gesellschaft, auch was die kulturelle Identität betrifft, ganz besonders offenkundig. Insofern ist es übrigens eher ermutigend, dass es bei einem jahrhundertealten religiösen Ritual wie der Beschneidung, um einen konkreten Streitfall aus der jüngeren Vergangenheit zu nehmen, vergleichsweise schnell gelang, in der politischen Klasse eine breite Mehrheit für eine Regelung herbeizuführen, die einen religiös begründeten Anspruch in einer säkular verfassten Gesellschaft durchsetzbar macht. Soweit dieses Zitat. Ich kommentiere es nicht. Ein anderer Punkt, nun ist es aus säkularer Sicht ja so, dass Religion Privatsache ist oder genauer Privatsache sein sollte. Dazu Lammert, Seite 40. Aus den genannten Gründen plädiere ich für eine sorgfältige Trennung und zugleich für eine intelligente Verbindung von Politik und Religion, von Glauben und Handeln. Natürlich ist Religion zunächst eine reine Privatangelegenheit, aber sie hat immer auch gesellschaftliche Bedeutung. Sie muss nach ihrem Selbstverständnis mehr sein als eine reine Privatangelegenheit. Und sie ist es nach allen historischen Erfahrungen, die nicht nur wir, sondern auch andere Gesellschaften gemacht haben, auch immer gewesen. Soweit dieses Zitat. Da steht, nach dem Selbstverständnis der Religion soll sie mehr sein als eine reine Privatangelegenheit. Das ist natürlich richtig. Das ist ja ganz intelligent formuliert. Ja, nach dem Selbstverständnis schon. Aber findet man das jetzt gut oder nicht? Lammert findet es offenbar gut. Und Lammert ist nicht naiv, er kennt auch die Kehrseiten der organisierten Religion. Er schreibt Seite 43, Toleranz ist nicht das herausragende Merkmal der Kirchengeschichte, weder vor der Reformation noch danach. Die dunklen Schatten oft brutaler Intoleranz begleiten die Kirchengeschichte durch die Jahrhunderte. Inquisition, Hexenprozesse, Ketzerverbrennungen und Glaubenskriege. Ein fundamentalistisch missverstandener, dogmatisch verkürzter Glaube ließ der Vernunft keinen Raum. Oft nicht einmal der Barmherzigkeit. Und er kommt auf Seite 61 nochmal drauf zurück. Er schreibt von einer deprimierenden Geschichte der Irrtümer, der Verfehlungen und der Verirrungen. Er schreibt von vermeintlicher Glaubensstärke und offensichtlicher Unvernunft. Also, die Verbrechen der Kirchengeschichte sind ihm sehr wohl bekannt. Ein Abschnitt bei ihm heißt Toleranz und Freiheit sind Geschwister. Da stehen viele kluge Dinge drin. Er äußert sich dann auch zum Funktionieren der Demokratie, zu Fragen der Partizipation, was die Komplexität von Entscheidungsfindungen steigert. Er schreibt, dass es in der Demokratie darum geht, Seite 60, unter den Bedingungen der nicht abschließenden Beantwortbarkeit der Wahrheitsfrage gleichwohl zu verbindlichen Entscheidungen zu kommen. Zitat Ende. Da hat er recht, denke ich. Es ist ihm völlig klar, dass Mehrheit nicht Wahrheit zur Folge hat und dass Politik pragmatisch vorgehen muss und einfach Verbindlichkeit schaffen muss durch legitime Entscheidungen und dass aber nicht die bestmögliche Lösung dadurch automatisch hervorgebracht wird. Das ist ihm als erfahrenen Politiker vollkommen klar. Er äußert sich dann natürlich zur Rolle der Kirchen und zu den Problemen der Kirchen. Ein Abschnitt heißt Kirche in der Welt von heute, ein anderer Mitwirkung und Verantwortung der Laien. Er zitiert an einer Stelle den langjährigen bayerischen Wissenschaftsminister Hans Mayer, der ja auch ein sehr gebildeter, überzeugter, liberaler Katholik war, mit den Worten »Zivilisationen sind sterblich, Kirchen auch«. Also das wird für die eigenen Glaubensbrüder und Schwestern sozusagen als die große Bedrohung an die Wand gemalt. Kirche soll sich wandeln, sie soll sich einbringen, denn er sieht die Gefahr, dass sie sonst immer unbedeutender wird. Das würde er natürlich bedauern. Er wünscht seiner Kirche kluge Hirten und eine aufgeklärte Herde. Das Bild von Hirte und Herde problematisiert er nicht, aber die Hirten sollen klug sein und die Herde aufgeklärt. Er beklagt kirchlichen Reformstau, er erinnert an das Zweite Vatikanum und man merkt, das ist ein Thema, das ihm wichtig ist, die Überwindung der Kirchenspaltung, also die konfessionelle Trennung in katholisch und evangelisch, die mag er gar nicht und die weit verbreitete Floskel von der versöhnten Verschiedenheit, die reicht ihm nicht. Er erinnert daran, dass Luther ja eigentlich gar keine Kirchenspaltung wollte und wenn schon damalige politische Interessen und theologische Differenzen heute überwunden sind, warum geht es dann nicht zügig Richtung kirchlicher Einheit? Nun ja, das Problem wollen wir ihm gönnen. Er kommt dann nochmal auf die grundlegende Rolle des Christentums zurück, Seite 70. Trotz der Irrtümer, Verirrungen, Verfehlungen und auch Verbrechen, die es in der Geschichte des Christentums über die Jahrhunderte hinweg gegeben hat, ist der Kern der tragenden ethischen und moralischen Orientierungen der westlichen Zivilisation von keiner anderen Institution mehr geprägt und mehr gefördert worden als von den christlichen Kirchen. Soweit dieses Zitat. Was steht hier? Der ethische und moralische Kern der westlichen Zivilisation, da könnte man an die Aufklärung denken, da könnte man an Wissenschaft, Philosophie und Kunst denken. Aber Lammert denkt an die Religion. Dann eine interessante Sequenz, Seite 71. Da geht's um das Selbstbehauptungsbedürfnis von Institutionen und ich habe das mit dem Vergleichsblick gelesen, wie es denn bei humanistischen Organisationen aussieht. Er schreibt hier nochmal bezogen auf die Kirchenspaltung, ich kann keinen einzigen relevanten Glaubensunterschied erkennen, der die Wiederherstellung der Einheit ausschließen könnte. Keinen einzigen. Aber ich sehe das Selbstverständnis und das Selbstbehauptungsbedürfnis von Institutionen. Da muss man nicht nur in Kirchen schauen, um einmal mehr zu der Einschätzung zu kommen, dass alle Institutionen mit der angeborenen Versuchung zu tun haben, sich selbst für wichtiger zu halten als den Zweck, um dessen Willen sie eigentlich entstanden sind. Und weil das so ist, glaube ich auch nicht, dass die Lösung von den Kirchenleitungen erwartet werden darf, schon gar nicht alleine. Hier ist unsere gemeinsame Verantwortung als Christen gefragt, unser Urteilsvermögen. Soweit dieses Zitat, man könnte bezogen auf die Zersplitterung der säkularen Szene mit ihren vielfältigen Schattierungen humanistischer Organisationen natürlich auch sagen, da ist die Lösung nicht von den Funktionären zu erwarten. Hier ist unsere gemeinsame Verantwortung als Humanisten gefragt. Unser Urteilsvermögen. Wir kommen zum Ende von Lammerts Büchlein. Er postuliert nicht, dass Religion für jeden Einzelnen unverzichtbar sei. Das weiß er natürlich, dass es Menschen gibt, die ohne Religion ganz gut leben können. Er spricht allerdings von der Unverzichtbarkeit von Religion als Grundlage des Selbstverständnisses und der Verhaltenssicherheit in Gesellschaften. Seite 74. So wie der Glaube Vernunft braucht, um mit dem Anspruch ewiger Wahrheiten und Heilsversprechen nicht Opfer seiner eigenen Versuchungen zu werden, so bedarf auch die säkulare Vernunft verlässlicher Orientierungen, die über reine Zweckrationalitäten, technische Optionen und ökonomische Kalküle hinausweisen und ihnen Grenzen setzen. Soweit dieses Zitat. Ja, da hat er natürlich recht, die reine Zweckrationalität, die technischen Optionen und die ökonomischen Kalküle alleine können es nicht bleiben. Aber wieso das, was man dazu braucht, nämlich gut reflektierte, tragfähige, umsetzbare Wertvorstellungen, wieso die ausgerechnet von der Religion kommen sollen? Naja, das bleibt denn doch sein Geheimnis. Er zitiert Alexis de Tocqueville, der wohl mal gesagt hat, der Despotismus kommt ohne Glaube aus, die Freiheit nicht. Und er meint dann, der Republik ist die Religion viel notwendiger als der Monarchie und dem demokratischen Staatswesen mehr als allen anderen. Das ist heute jedenfalls keine allgemeine Einsicht. Zitat Ende. Stimmt, das ist keine allgemeine Einsicht. Ich habe diese Einsicht zum Beispiel nicht. Ich weiß nicht, wieso ausgerechnet die Republik Religion brauchen sollte, aber in seinem Gedankengebäude ergibt sich das natürlich durch die Wertegeleitetheit der Bürger, die ja Orientierung brauchen, um sich dann im demokratischen Staatswesen einbringen zu können. Ja, und letzte Seite, Seite 75, da meint Lammert, mitten in der Welt, in der wir heute leben, sind die wirklich großen Fragen, jedem vordergründigen Eindruck zum Trotz, im Kern religiöse Fragen. Die Frage nach Leben und Tod, nach Gut und Böse, nach Schuld und Vergebung, nach Freiheit und Verantwortung, nach Krieg und Frieden und Völkerverständigung. Sie sind freilich von den Kirchen ebenso wenig alleine zu beantworten wie von den Regierungen oder Parlamenten. Zitat Ende. Naja, da sind ganz unterschiedliche Fragen angesprochen, sinnvolle und sinnlose. Und in der Tat werden Krieg und Frieden und Völkerverständigung mit Blick auf die orthodoxe Kirche oder so nicht von den Kirchen alleine zu beantworten sein. Soweit also für heute der katholische Beitrag zur gesellschaftlichen Vielfalt. Nun, was ist davon zu halten? Norbert Lammert ist ein intellektueller Analytiker. Das ist ja ein intelligenter Mann. Das ist kein Hetzer. Er ist nur anderer Meinung. Und er hat schon einen klaren Blick. Aber ich würde sagen, der klare Blick nützt nichts, wenn man in trüben Gewässern untertaucht. Wie können wir als säkulare Humanisten reagieren? Ich würde empfehlen, als Humanist den nachwirkenden Glaubensversuchungen aus der Mitte des Menschlichen heraus zu begegnen, Gegenargumente gelassen vorzubringen und auch im politischen Raum entsprechend Kontakte zu knüpfen und Gespräche zu führen. Ich finde es deswegen sehr erfreulich, dass der Zentralrat der Konfessionsfreien mit einem Brief an die CDU-CSU-Fraktion herangetreten ist, wie man auf seiner Homepage sehen kann. Und es gab auch einen Bericht im humanistischen Pressedienst dazu. Ja, ansonsten bleiben die Kräfteverhältnisse und die Zukunft des Verhältnisses zwischen Politik und Religion offen und gestaltbar. Und ich denke, wir sind alle aufgefordert, uns eine Meinung zu bilden und uns dort, wo wir das können, auch einzubringen. Zum Schluss eine Bemerkung in eigener Sache für Cortices. Im Herbst haben wir ja immer ein großes Symposium, 2024 auch. Es findet wieder in Nürnberg statt, im Aufsehsaal des Germanischen Nationalmuseums am 4. bis 6. Oktober. Zum Thema im Keller des Geistes, Gehirn, Psyche und die Leistungen des Unbewussten. Vielleicht sieht man sich dort. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.